Ich bewundere Ihren Mut, Miss...
Trench! Sylvia Trench! Ich bewundere Ihr Glück, Mr...
Bond. James Bond.
Fuck!
Herzlich willkommen hier beim Retrocast, eurem Podcast für die Filme und Medien der 80er und 90er Jahre. Viel Spaß wünscht euch euer Santiago Ziesmann.
Hallo Frank.
Hallo Kai.
Nenn mich bitte Cast, Retrocast.
Fuck. Ach nee, das hatten wir schon.
Genau, endlich geht's los mit der großen, langen, vermutlich mehrjährigen James-Bond-Reihe, beginnend mit James Bond 007 Jagd Dr. No. Im Original einfach nur Dr. No.
Ja, das Mammutprojekt beginnt und es kommt noch nicht mal ein Mammut drin vor.
Tja, dafür habe ich den erstmalig gesehen, also Mammut habe ich noch keins gesehen, aber diesen Film jetzt endlich zum ersten Mal und der stammt aus dem Jahr 1962 und ich habe mir vorab natürlich so ein paar Dinge notiert, auf die ich, während wir uns die Bond-Reihe so durchgucken, halt drauf achte, wann die erstmalig aufkommen und wann eben einfach so diese typischen Bond-Sätze entstanden sind. Also man hat natürlich hier schon dieses Bond, James Bond, aber zum Beispiel geschüttelt, nicht gerührt, wird zumindest in diesem Film noch nicht so genannt.
Ja, das stimmt. Auf Deutsch sagen sie nicht umgerührt.
Genau, richtig. Aber diesen einen ikonischen Satz, da werde ich mal drauf achten, wann der erstmalig in der Filmreihe auftauchen wird.
Ich wollte eigentlich nochmal nachgucken, aber ich habe es nicht gemacht. Ich glaube aber, in der englischen Version sagen sie es schon richtig. Bloß sie haben es im Deutschen noch nicht so perfekt übersetzt.
Ja, das kann natürlich sein. Also wir schauen natürlich die deutsche Version, also ich zumindest schaue mir ausschließlich die deutschen Varianten an und da werde ich einfach mal drauf achten. Natürlich auch auf weitere Sachen, die ich einfach so in Erinnerung habe von Filmfetzen oder so, die ich mal gesehen habe. Auch wann zum Beispiel als erstes hier dieser Bösewicht oder Handlanger vorkommt mit diesem Eisengebiss. Also auch da werde ich mal drauf achten. Ja. Das sind halt so ein paar Dinge, die ich noch in Erinnerung habe.
Das sind so ein paar Sachen, die alle das erste Mal auftauchen. Aber hier sind ja schon eine Menge Sachen das erste Mal aufgetaucht. Aber wir können ja noch mal ganz kurz über die Entstehungsgeschichte sprechen. Eigentlich sollte ja Feuerball der erste Bond werden. Aber da gab es einen Rechtsstreit und darum haben sie stattdessen sich für Dr. No entschieden. Aus dem Grund auch, weil der relativ leicht zu verfilmen war, weil es eigentlich nur einen Drehort in Jamaika gibt und der Rest in den Studios gedreht werden konnten, so ein paar Spezialsachen. Darum haben sie einfach sich für Dr. No entschieden. Es gab ja auch schon 1954 Casino Royale im Fernsehen. Das war dann die erste Bond-Verfilmung, aber das kam sowas von gar nicht an, dass sie, dass man den eigentlich relativ schnell wieder vergessen konnte.
Ja, vielleicht kann man den irgendwann, wenn wir mal durch sind mit der Reihe, der Vollständigkeit halber noch irgendwie mit einbauen oder so. Ja, bestimmt. Oder kann ich mir vorstellen, dass man den irgendwo auftreiben kann. Aber vielleicht rede ich auch Blödsinn und den gibt es tatsächlich nirgends oder nur in Englisch und der wurde nie synchronisiert. Keine Ahnung.
Ja, habe ich noch nie was von gesehen irgendwie.
Könnte ja durchaus interessant sein, falls es den auf Deutsch gibt und so. Aber vielleicht werden uns die großen Bond-Fans da irgendwie aufklären können.
Was ich auch interessant finde, hier kommt ja tatsächlich schon das richtige James-Bond-Thema und gleich als Anfangsmusik auch drin vor, was auch eine interessante Geschichte hat. Der Monty Norman hat ja eigentlich die Musik hier für diesen Film Dr. No geschrieben, aber seine Musik besteht hauptsächlich in dem Lied Jump Up, was sie zwischendurch, weiß nicht, ob du erinnern kannst, also wo sie so die Arme hochschmeißen, Jump Up, Jump Up. Das ist von ihm und Under the Mango Tree ist auch von ihm und am Schluss des Titelliedes kommt noch das Lied Three Blind Mice, kurz bevor diese drei blinden Typen da kommen.
Ja.
Aber der Herr Broccoli war immer noch nicht so zufrieden, weil er wollte ja erst Under the Mango Tree als Titellied nehmen und das war ihm irgendwie nicht ikonisch genug für den ersten Bond-Film. Und so hat Monty Norman noch ein altes Musikstück von sich aus gebuddelt. Das hatte er mal für ein Musical geschrieben. Das hieß A House of Mr. Biswas. Und das hieß Bad Sign, Good Sign. Und das, weder das Musical noch das Lied sind jemals erschienen. Aber er hat das ausgebuddelt und fand die Melodie ganz interessant und hat dann von sich aus John Barry gefragt, der ja für unheimlich viele Bonds die Musik geschrieben hat, ob er da ein bisschen was draus machen kann. Und vielleicht kannst du das mal kurz einspielen, dieses Bad Sign, Good Sign, woraus die spätere Bond-Melodie entstanden ist.
I was born with this unlucky sneeze, and what is worse, I came into the world the wrong way round. Pundits all agree that I'm the reason why my father fell into the village pond and drowned.
Ist auf jeden Fall irgendwie spannend zu hören, wo es herkommt. Und vor allem, was dann eben daraus wurde. Ja, also ist natürlich eine sehr ikonische Melodie. So viel dazu. Ich werde jetzt nicht bei jedem Film sagen, okay, den habe ich noch nicht gesehen, sondern ein paar wenigen, die ich gesehen habe, werde ich dann sagen, den habe ich gesehen. Aber die Melodie von Bond, die hat man natürlich direkt im Kopf. Das ist auch so eine sehr eingängige Melodie, die einfach fast wie für Bond gemacht scheint.
Ist ja auch so. Naja, genau. Mehr oder weniger, okay, das hat er ausgebuddelt. Und hinterher hat ja John Barry das für Bond hält, so hingebastelt und mit ein paar E-Gitarren und sowas, dass denn dieses Lied entstanden ist. Ich muss sagen, mein Bond, hast du einen Bond mal im Kino gesehen?
Ja, GoldenEye habe ich im Kino gesehen und das 2005er, glaube ich, Hotel Royale, der erste mit Daniel Craig. Die habe ich beide im Kino gesehen. Ansonsten keinen einzigen Bond.
Ich habe alle Bonds im Kino gesehen. Hab aber nicht 1962 damit angefangen. Da war ich sogar ausnahmsweise tatsächlich noch mal nicht auf der Welt. Mein erster Bond war, den ich im Kino gesehen habe, Der Spion, der mich liebte. Ich dachte damals, wenn der mich schon liebt, dann sollte ich mir das vielleicht auch angucken. Und ab da habe ich dann jeden gesehen. Und irgendwann hat ein Kino mal so einen, jede Woche einen neuen Bond gezeigt. Und die sind von Anfang an angefangen. Und da habe ich dann die Bonds, die es davor gab, nachgeholt und mal alle im Rutsch durchgucken können.
Ja, sehr interessant. Also klar, es ist auch der erste Bond John Connery. John Connery ist eben mit Bond auch irgendwie groß geworden zu diesem Held oder ja Kino-Leinwandhelden, kann man schon sagen, den man so in Erinnerung hat. Und ich war, und das habe ich dir ja auch dann quasi mitgeteilt, als ich den Film geguckt habe, überrascht, dass John Connery bei dem Film hier erst knapp über 30 war, aber gefühlt deutlich älter aussieht. Und ich persönlich mag rein optisch den späteren, den gealterten John Connery irgendwie ein bisschen lieber.
Du machst Captain Ramis lieber.
Genau.
Von Red October, ja. Ja, das geht wohl den meisten so. Und ich glaube, das liegt auch so ein bisschen an der Mode und an der Frisur von damals, dass die Leute damals aus heutiger Sicht irgendwie älter aussahen als heute.
Ja, gefühlt dachte ich die ganze Zeit, der wäre damals schon über 50 gewesen. So wirkt er teilweise wirklich ein bisschen. Aber ja, irgendwie auch schon damals richtig cooler Darsteller, der die Rolle auch perfekt verkörpert. Also ich habe jetzt außer so ein paar Klischees, die ich dem Film jetzt aber nicht ankreiden möchte, weil der ist halt von 1962, tatsächlich wenig zu bemängeln an dem Film. Also es ist einfach ein rundes Werk geworden, um mein Fazit schon mal vorwegzunehmen, damit die Leute hier nicht anfangen Angst zu haben, wenn ich jetzt gleich über verschiedene Aspekte noch mit dir sprechen werde. Aber schlussendlich war ich doch positiv angetan von dem Ganzen.
Ja, wer weiß, wie das geworden wäre, wenn Roger Moore das von Anfang an gespielt hätte, denn den haben sie vorher noch gefragt. Aber der konnte nicht, weil er ja noch Simon Templar gedreht hatte und da unter Vertrag war für die Fernsehserie. Und sie haben ja auch dieses Gemüse, der Herr Brock, der wollte ja am liebsten Gary Grant für diese Rolle haben. Der hat auch zugesagt, aber er wollte wirklich nur einen Film machen und dann nicht weiter. Er wollte sich nicht auf so eine Serie festlegen. Er wollte einen Bond machen und dann fertig. Aber da sie ja von vornherein vorhatten, hier eine Serie draus zu machen, ist Gary Grant schon mal weggefallen. Und der Bond-Autor Ian Fleming, der hätte am liebsten David Niven in dieser Rolle gesehen. Aber es war schon ganz gut, dass sie jemanden genommen hatten, der bisschen unbekannter war.
Ja, ich fand es interessant, dass eben auch Rex Harrison zum Beispiel mal genannt wurde oder Max von Sydow auch.
Ja.
Den kann ich mir ja so gar nicht vorstellen, irgendwie als
Nee, aus heutiger Sicht ist halt Sean Connery der das von Anfang an gemacht hat und man kann sich kaum noch jemand anders vorstellen. Sie wollten ja auch jemand anderes haben, der die Rolle auch abgelehnt hat. Das war der Patrick McGowan. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der hat den Nummer 6 damals gespielt. Das ist so eine skurrile Fernsehserie in England gewesen. The Prisoner hieß sie auf
Okay, kann sein, aber ja, ich habe jetzt zumindest kein Bild vor Augen.
Ja, der also, hat die Rolle abgelehnt, weil ihm das zu brutal war.
Oh, okay. Ja, gut. 60er zurückblickend, ja, also aus heutiger Sicht absolut harmloser Film, was der Gewaltgrad und so angeht, ist das eher Vormittagsprogramm, aber damals, ja.
Ja, damals, das war es schon, wenn du damals in Filmen erschossen wurdest, dann zuckst du zusammen und fällst um. Hier kommt richtig Blut raus und sowas und das war richtig für damals schon sehr ungewöhnlich. Also das war schon recht heftig und da kamen schon so ein paar Sachen vor. Und auch Bond ist ja nicht gerade zimperlich. Wir haben ihn ja auch gleich wie in den Büchern dargestellt als Killer halt, dass er sogar einen Unbewaffneten einfach erschießt.
Also er ist prinzipiell eine sehr aalglatte Person, würde ich fast sagen. Also Bond, also hat hier zumindest im ersten Film wenig Ecken und Kanten. Er ist wie so ein Fisch, den man irgendwie nicht greifen kann. Aber teilweise auch, und so wirkte er auch, so ein bisschen übergriffig. Vor allem, was eine spätere Szene mit einer Frau angeht. Da habe ich doch irgendwie mich ein bisschen am Kopf gekratzt. Aber insgesamt fand ich ihn auch schon hier sehr charismatisch gespielt. Was mir natürlich aufgefallen ist als allererstes, dass John Connery hier noch nicht von Gerd Günther Hoffmann synchronisiert wurde, sondern von einem gewissen Klaus Kindler, den ich persönlich jetzt gar nicht so kenne. Aber da bin ich mal gespannt, wann dann auch so seine typische Stimme Einkehr erhalten wird.
Es geht gleich schon im zweiten Teil los. Der hat
den Spoiler!
Ja, das ist verrät ihr nur nicht zu viel. Der hat ihn jetzt wirklich nur einmal gesprochen und den anderen kennt man ja, kenne ich zumindest hauptsächlich auch als Sprecher von Clint Eastwood.
Achso, Gerd Günther Hoffmann natürlich, ja.
Ja, ja, ja.
Ja, genau. Ja. Nee, das stimmt schon. Aber Clint Eastwood ist auch so eine ikonische Filmfigur, bei der ich nur sehr, sehr wenig gesehen habe. Also kann ich dir nicht viel sagen zu.
Ja, da habe ich, naja, gut, aber das ist ein anderes Thema.
Dann wissen wir schon mal, was wir nach der James-Bond-Reihe irgendwann mal machen. Ja.
Oha, wenn ich mich denn im Rollstuhl so langsam zum Computer schiebe.
Rollator.
Was ich auch noch interessant fand, hier in diesem Film spielt ja ein Strange Ways eine Rolle und der Quarrel, das ist immer schwer auszusprechen, dieser Schwarze, der ihm hilft. Und der spielt auch, die beiden kommen eigentlich auch in dem Film Leben und Sterben lassen vor, der ja noch sehr viel später kommt. Und der spielt eigentlich vor diesem, aber sie haben ja, wie gesagt, aus den vorhin gesagten Gründen erstmal diesen hier genommen und haben den so ein bisschen umgebaut, dass er als erster Film passt und haben dann später, da verrate ich nicht zu viel, den Strange Ways, der kommt ja nicht drin vor, weil der unbewaffnet hier erschossen wird.
Ja, genau.
Aber der Quarrel, auch kannst du den aussprechen?
Einfach nur Quarrel.
Quarrel war das ja nicht Quarrel. Genau. Quarrel, das hört sich besser an, ja. Der spielt aber eine relativ große Rolle in Leben und Sterben lassen. Und da haben sie dann Quarrel Junior ausgegraben, um den nochmal einzuführen. Also er muss hier schon einen Sohn gehabt haben, was die Bond-Reihe betrifft.
Ich fand es auch super, als ich eben mal so in die Synchronsprecherliste reingeguckt habe. Nämlich Felix Leiter, gespielt von Jack Law, wurde von Rainer Brandt synchronisiert. Zum Glück war der eben nicht für die Dialogregie zuständig, sonst wäre das ein ganz anderer Film geworden.
Der wäre etwas lustiger, ja.
Ja, aber auch eine berühmte, aus Bud Spencer bekannte Sprechrolle ist dabei, nämlich Arnold Marquis spricht auch eine Nebenrolle, die auch nicht lange vorkommt, nämlich diesen Passfeller spricht der. Ja, kommt aber nur ganz kurz mal vor.
Ja, ja. Aber auch, dass jetzt schon Felix Leiter drin vorkommt, finde ich sehr interessant, weil der kommt nicht in allen, aber auch in vielen Bonds vor. Das ist auch eine sehr ikonische Figur, die immer wieder mit der James Bond immer wieder zusammenarbeitet. Aber das Witzige ist, er wird außer nachher bei den Daniel Craig-Filmen immer von jemand anders gespielt. Er ist mal ein Asiate, mal ein Schwarzer, mal ein Weißer. Er sieht immer anders aus, aber komplett anders.
Ist quasi wie vielleicht ist er so ein Doktor, weißt du, so ein Doctor Who-Doktor, weißt du, ja. Wandelt sich einfach immer sehr.
Ja, das tut Bond ja auch.
Ja, genau.
Nur so, so kann eine Serie
so lange laufen, ja, genau. Ja, also werde ich natürlich sehr darauf achten, wie sich auch so dieser Charakter James Bond vielleicht entwickelt, weiterentwickelt, auch abhängig vom Darsteller. Also natürlich war auch, das ist mir aufgefallen bei den beiden Filmen, die ich gesehen habe, hier von Pierce Brosnan, genau, dass der natürlich irgendwie ein anderer Art Darsteller ist als dann hier Daniel Craig oder so. Also darauf muss man natürlich mal schauen, ob die trotzdem irgendwie in Character sind, wie man so schön sagt, oder ob sie doch sehr abweichen von der eigentlichen Rolle. Da glaube ich, würde Roger Moore eigentlich, würde ich jetzt mal so von meinem Eindruck her, von denen ihrer Schauspielerkunst irgendwie behaupten, dass er irgendwie am ehesten vielleicht sogar noch John Connery nachkommt. Aber da müssen wir dann mal drüber sprechen, wenn es soweit ist.
Ja, das stimmt. Aber die Rolle des Bonds an sich, so wie er in den Büchern vorkam, soll am ehesten John Connery getroffen haben.
Okay.
Ich habe natürlich die Bücher noch nie gelesen. Gibt ja Filme, warum soll ich denn die Bücher lesen?
Das sehe ich ganz genauso. Bücher.
Das werden manche James Bond-Film-Fans sagen: Oh Gott!
Ja.
Er ist kein James Bond-Fan, der hat die Bücher nicht gelesen.
Ja, ach.
Aber du hast schon eine der ikonischsten Szenen hier im ersten Teil kam ja schon vor, wie Ursula Andress in ihrem Bikini aus dem Meer steigt. Ist ja damals
fast schon ein Skandal gewesen, habe ich gelesen. Ja.
Und der Bikini ist ja nachher auch sehr in Mode gekommen. Und später hat Halle Berry die Szene ja mit fast demselben Bikini nochmal nachgedreht. Und auch Daniel Craig selbst hat das gemacht. Zwar nicht, aber allerdings ohne Oberteil, nur mit seiner Badehose.
Ah, okay. Wäre super, wenn er auch den Bikini angehabt
hätte. Ja. Das wäre verwirrend, ja.
Ja, also die Begegnung mit dem Felix Leiter, die fand ich so ein bisschen ungewöhnlich. Also erst wird er ja quasi Bond von unter anderem auch, war doch der Quarrel auch irgendwie
ja, so quasi in der Hinterhand.
Ja, und da fand ich einmal plötzlich ganz kurios, dass der Leiter hinter ihm steht und dann, hey, sie sind doch ein Kollege. Ach, guck mal, da hinten die zwei, die haben nur Spaß gemacht, weißt du.
Also, das fand ich auch, die wollten ihn ja wirklich umbringen, die wollten ihn mit dem Messer erstechen und nur eine Minute später fallen sie sich in die Arme und dann, ah,
komm, wir gehen erstmal grillen und ein Bier trinken.
Kann ja mal passieren.
Das ist auch der merkwürdigste Twist, den ich je gesehen habe. Also.
Ich wäre ihm doch so ein bisschen böse eigentlich gewesen.
Ja, fand ich wirklich verrückt. Also ich dachte irgendwie, ich hätte Sekundenschlaf gehabt, aber ich hatte im Moment auch irgendwas getrunken, noch ein paar Chips mir nachgezogen, als ich den geguckt habe. Und plötzlich ist einfach diese bedrohliche Szene, wo man dachte, okay, Bond killt die zwei auf irgendeine Art und Weise jeden Moment. Und plötzlich liegen die sich in den Armen, gehen raus und wollen irgendwie was sich bekochen lassen. Ja, sehr, sehr verrückte Szene auf jeden Fall.
Aber um nochmal zu Ursula zurückzukommen, mir fällt gerade ein, ich wollte nochmal gucken, ich glaube, die ist Schweizerin, ne? Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher.
Ist eine Schweizer Darstellerin, genau. Die lebt auch noch, also ist natürlich jetzt ein bisschen betagter. Und
ein bisschen, ja. Was ich aber interessant fand, sie haben sie ja genommen, weil sie damals, was die Frauenfigur betrifft, perfekt war und alle verliebt in Ursula waren. Und auch ihre Stimme war sehr gut und darum haben sie sie dann genommen. Übrigens müsste ihr Mann sie dazu überreden und Kirk Douglas, mit dem sie gut befreundet war. Und dann hat sie es irgendwann gemacht. Aber nachdem der Film fertig war, haben sie festgestellt, ihr schweizerischer Akzent passt nicht so perfekt, genauso wie bei Schwarzenegger, der österreichische, und dann wurde sie nochmal komplett übersynchronisiert.
Aber nicht von ihr selbst dann.
Nein, ich weiß jetzt nicht mehr, weiß nicht von wem, aber sie wurde tatsächlich nochmal neu synchronisiert im Englischen.
Okay, interessant, ja, dass das vor allem auch danach auffällt.
Ja, währenddessen, aber beim Schneiden oder beim Gucken haben, ich weiß nicht wer, aber der hat dann gesagt, irgendwie, das können wir nicht machen. Ist ja auch deprimierend als Schauspielerin, dachte ich mir so, wenn du den kommst immerhin drin vor, aber wirst übersynchronisiert.
Ja, das ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Also das kommt ja nicht so extrem häufig vor, aber es gab ja auch danach immer mal wieder solche Dinge, wo was irgendwie nach- oder übersynchronisiert wurde, weil es irgendwie nicht gepasst hat. Wie gesagt, finde ich dann immer fast schon beeindruckend, dass das nicht irgendwie beim Casting schon auffällt oder eben während der Dreharbeiten, sondern erst quasi beim Cut am Ende, beim Schnitt oder so in der Nachproduktion. Und dass man dann sagt, okay, nee, wir müssen die übersynchronisieren.
Zum Schluss nur, der sich das anhört, hat denn da keiner mal aufgepasst? Wieso?
Ja, im Deutschen fällt das natürlich nicht auf, weil da ist halt einfach eine professionelle Synchronsprecherin dann einfach direkt gewesen. Ja.
Das war auch recht gut gemacht. Was ich noch interessant finde, am Anfang, bei der Anfangsmusik gab es ja, ist übrigens der einzige Bond-Film ohne Cold Open. Die anderen haben das nachher alle.
Ja, ich fand am Anfang das, also das Intro fand ich schon fast irgendwie so, als würde ich irgendwie den falschen Film gucken. Ich dachte erst, das wäre irgendwie so eine Komödie oder sowas, die angedeutet wird, weil da einfach auch so wirklich coole Szenen drin sind, aber welche, die ich jetzt nicht direkt mit Bond so verordnet hätte. Also das sieht teilweise ein bisschen albern aus, was man da zu sehen.
Ja, dieses kommt. Intro hat mich immer an Vier gewinnt erinnert. dieses Spiel mit diesem, weil hier ständig diese Punkte da rumfliegen. Und später sind die Anfänge natürlich alle sehr ikonisch, mit die sehr aufwendig gestaltet sind und mit sehr besonderen Soundtracks auch. Aber trotzdem hat hier auch schon Maurice Binder das Intro gemacht, was er auch in den nächsten bestimmt, ich glaube bis Pierce Brosnan macht er die sogar. Und ich weiß nicht, bin mir nicht sicher, ich glaube auch noch bei den Filmen danach sogar noch, macht er jedes Mal das Intro. Ich weiß nicht mehr genau, es hat sehr lange gedauert. Aber hier hat er es auch gemacht, aber es ist halt noch nicht so, wie man sich ein Bond-Film-Intro vorstellt. Es waren halt rumfliegende Punkte. Was mir doch gerade einfiel, auch nicht so ein hohes Budget für diesen Film, um sich wirklich überall die perfekten Sachen zu leisten. Das war 1,1 Millionen Dollar hatten sie damals. Aber der Film hat unheimlich viel eingespielt. Er hat nur 1 Million gekostet, aber das 20-fache eingenommen.
Das ist schon eine sehr beeindruckende Summe auch für damals. Also sowohl das quasi geringe Budget aus heutigen Verhältnissen, kriegt man dafür nicht mal irgendwie ein B-Movie hin, glaube ich. Und dafür, dass der Film trotzdem teilweise so hochwertig ist, es ist nicht alles hochwertig. Also auch das muss damals schon aufgefallen sein bei diesen Verfolgungsszenen zum Beispiel. Die sehen immer genau dann gut aus, wenn sie von außen gefilmt sind, aber immer ziemlich mies, wenn sie von der Motorhaube quasi zum Fahrer gefilmt sind, weil dann einfach im Hintergrund entweder so eine Drehwand oder ein Film abläuft. Also ja, das sieht immer so ein bisschen kacke aus.
Auch wie Bond von Godzilla verfolgt wird. So habe ich das so ein bisschen empfunden, dieser Oldtimer, der ihn da verfolgt, der so ein bisschen aussah wie ein Panzer, also dieser riesen schwarze Oldtimer, der den Abhang runterfällt, und ich habe da richtig so ein Godzilla-Gefühl gehabt, weil das, als wenn da so ein gigantisches Ding diesen Berg runterrollt und dann zwischendurch explodiert, warum auch immer, und kurz vorher Bond, wie du schon sagtest, von der Motorhaube aus gefilmt wurde. Und er wie wild mit dem Steuer hin und her, hin und her. Und das Auto fährt immer geradeaus und er dreht das Lenkrad wie blöd. Ja, ja.
Das ist so eine Auffälligkeit bei ganz vielen alten Filmen. Also wie gesagt, das kreide ich dem Film nicht an. So wurde er halt damals produziert. Das sieht man halt auch bis die 70er Jahre noch, dass Leute da wild am Lenkrad am Drehen sind, obwohl sich nur gerade fahren und im Hintergrund dann halt wirklich ein Film abläuft oder so eine Drehtrommel, die man irgendwie ablaufen lässt oder so. Ja. Ja, aber irgendwie ist das auch ganz spaßig zu sehen. Ja.
Ich habe den ja mit meiner Frau vor 1-2 Jahren mal geguckt, weil wir auch mal alle durchgucken wollten. Sie wollte auch mal ihre Wissenslücken, was das betrifft, schließen. Und was sie am interessantesten fand, ist die ganze Umgebung während des ganzen Films. Wie die Autos aussehen, die Frisuren und wie damals alles ausgesehen hat. So ganz anders alles. Das war sehr interessant, fand ich.
Das ist wie eine Zeitreise tatsächlich ein bisschen. Ja. Auch eben so diese typischen Geheimagenten-Dinge, die er so tut. Also er wird ja quasi einquartiert und dann versieht oder tut er sein Zimmer so ein bisschen präparieren, weißt du, um später zu checken, ob da jemand drin war. Dann, das mache ich auf der FedCon mal am Schrank, weißt du, papp ich so mit Spucke so ein Haar dran, und wenn ich dann zurückkomme, dann habe ich das schon wieder vergessen. Aber irgendwie ja, ist auch ganz interessant und irgendwie auch ganz cool, dass das so gemacht wird. Ja.
Und so ein bisschen Puder auf den Koffer, um zu sehen, ob da hinterher Fingerabdrücke drauf sind.
Genau, ja, voll schlau natürlich für die damalige Zeit. Heutzutage würde man einfach irgendwo eine Überwachungskamera halt deponieren oder irgendwie Aufnahmegerät positionieren irgendwo. Aber das ist irgendwie schon ganz cool gemacht. Also fand ich dann spaßig, das auch so zu sehen. Und ach, guck mal, so haben Geheimagenten das früher gemacht. Ja. Aber manchmal habe ich mich auch am Kopf gekratzt. Also Quarrel, der kommt ja aus einer modernen Welt. Der kennt Autos, der kennt Schiffe.
Und ich weiß, worauf du hinaus willst.
Später. Ja, ja. Dann kommt es ja später zu dem, hey, auf dieser Insel lebt ein Drache und sowas. Und hey, guck mal, da vorne sind Drachenspuren. Und dann laufen die dahin und sind das halt irgendwie Reifenabdrücke. Und so, hä, was ist denn das für ein Typ? Hat der noch nie zuvor irgendwie Reifenspuren gesehen?
Niemand, der auch nur Ansatz von Technik gesehen hat damals, würde dieses Fahrzeug, den sie ein Maul aufgemalt haben, für einen Drachen halten.
Ja, ich fand auch die Aussage von James Bond witzig.
Das ist sein Bruder. Ach nee, Quatsch, genau. Der hat einen anderen Nachnamen. Nee. Ja, nee.
Dass er sagte, nirgendwo auf unserer Erde gibt es noch Drachen. So als hätte es jemals welche gegeben. Also ja, ich fand das irgendwie teilweise auf eine witzige Art humorvoll, musste teilweise mehrfach schmunzeln. Schmunzeln musste ich nicht bei der wirklich eben schon erwähnten übergriffigen Szene, wo er diese Frau sich schnappt und sie einfach so küsst, weißt du, so von jetzt auf gleich. Und ja, ja, fand ich so ein bisschen.
Ich kann dich beruhigen, das wird in den späteren Filmen deutlich schlimmer.
Da, danke für die Beruhigung. Aber es war ja so ein typischer Filmkuss. Also einfach nur Lippen aufeinander geknietscht und dann so im Kopf hin und her gewackelt, so ein bisschen.
Ja. Ja, das wollte ich auch noch sagen. Diese Filmküsse von früher, das sieht immer so ein bisschen aus, als wenn zwei Guppi-Fische, also diese Fensterputzerfische am Aquarium, sich einmal so zusammen. Genau. Da ist nichts mit Zunge wie heutzutage in den Filmen, das wäre damals undenkbar gewesen.
Ja, und natürlich, was hier schon vorgekommen ist, jetzt gar nicht vom Hauptantagonist, sondern das auch, aber dass Bösewichte hier schon irgendwie ihren Plan verraten oder ankündigen, was sie tun werden. Auch als sie am Strand von diesem Boot beschossen werden, dann rufen die Deppen auch noch zu. Bleibt ihr mal da, wir kommen gleich mit den Bluthunden zurück.
Ja, wir kommen gleich wieder, nicht weglaufen.
Ja, auch super, dass die Bluthunde dann Schäferhunde waren. Waren gar keine Bluthunde dabei oder nur einer oder sowas. Das auch schon fast so ein James-Bond-Klischee. Und eben natürlich, das ist ja fast schon überliefert, dass James-Bond-Bösewichte natürlich auch immer ausgiebig ihren Plan dann erklären und verraten. Ja,
das wird auch noch schlimmer.
Ja, aber fand ich irgendwie doch ganz sympathisch. Also super. Auch als man diesen Drache quasi gestellt hat in Form dieses Panzers, wo das so ein bisschen karnevalsmäßig aufgemalt war.
Dass sie überhaupt sich die Mühe gemacht haben, auf dieser Insel zu versuchen, dass jemand glauben könnte, mal da mal ein Maul drauf und ein Flammenwerfer ranbauen. Und dann glaubt jeder, das ist ein Drache.
Ja, erstmal dachte ich, als diese zwei Typen da ausgestiegen sind, die hätten so Anti-Moskito-Anzüge an oder so Imker-Anzüge, weißt du? Weil zu dem Zeitpunkt habe ich zumindest gedacht, was soll das denn jetzt Lächerliches sein? Aber dass die natürlich da auf einer quasi verseuchten Insel sind, wo Atomtests oder halt wirklich irgendwas mit Atomen gemacht wurde und Plutonium oder was auch immer die da verarbeitet haben, genau. Interessant fand ich dann auch die quasi Desinfektionswaschstraße.
Ich wollte gerade sagen, wenn du verseucht bist, ist das aber auch nicht so schlimm. Und ich wollte auch gerade sagen, ja, dann musstest du durch die Waschstraße. Genau. Wärst du auf einem Fließband da längs gefahren und abgespritzt. Jetzt also, fast gut, noch die Fingernägel.
Fand ich auch irgendwie eine total coole Szene. Also,
kann man sich so entseuchen? Ich meine, ich habe ja keine Ahnung davon. Aber kann man jemanden radioaktive, wenn das oberflächlich ist und da was drauf ist, dann kann man das, aber das dringt doch eigentlich durch den Körper. Ja,
woher kam das Oberflächliche denn? Also ist das Wasser verseucht oder ist
vielleicht
der Sand,
dieser Sumpf, in dem sie waren, da war das
hauptsächlich. Sehr merkwürdig auch. Also ich hätte es jetzt vielleicht eher nachvollziehen können, wenn man denen erstmal noch Jodtabletten oder so gegeben hätte, aber einfach nur durch diese Waschstraße durch. Ah, oh, ja, alles perfekt, alles gut. Ja.
Ja, das sah auch sehr lustig aus. Als sie rauskam, da sah man auch ihren Körperanzug, dass das so aussieht, als wenn sie nackt ist, den sie anhatte. Da sah man noch die wo es aufhört, so ein richtiger Wulst am Bauch.
Ja, das ist natürlich so ein Ding, so ein Überbleibsel dann in der aufbereiteten Version. Früher vielleicht in PAL, geringe Auflösung, geringe Detaildichte, ist das vielleicht gar nicht mal so aufgefallen. Aber
das läuft jetzt halt durch. Wenn du das jetzt so guckst wegen einem Podcast, dann achtet man natürlich auf sowas. Aber sonst natürlich. Ist sowas natürlich völlig egal.
Ja. Ja, aber war auf jeden Fall irgendwie ganz cool.
Was ich auch noch witzig fand, wenn man so die Sachen von früher sich so anguckt, dass früher nicht die Frage war, möchten Sie eine Zigarette, rauchen Sie? Nein, das raucht jeder. Jeder.
Ja, genau. James Bond ist ja auch die ganze Zeit eine Fluppe nach der anderen quasi.
Und auch jeder, ob Mann, ob Frau, ob egal, ja, die rauchen alle früher. Auch der Typ, den er am Anfang, der ihn mehr oder weniger entführen wollte vom Flugplatz aus, der hat ihn doch auch, den er dann aus dem Auto gezerrt hat und erstmal haben sie sich doch gekloppt. Bond drückt ihn dann auf die Motorhaube und dann sagt der andere, ah, ich sag nichts, aber ich möchte erstmal eine Zigarette.
Ja, kriegt sie dann auch. Ja.
Ja, gut. So viel soll jedem zugestanden sein. Dass dann da nachher ein Gift drin ist, dass er sich selbst umbringt, ist
natürlich. Er ist ja auch so ein Agentending. Natürlich, wenn man nicht mehr reden will, eine ausweglosen Situation, dann wird erstmal zu hören, Kali geschluckt und so. Klar, das irgendwoher aus irgendeinem Agentenfilm oder so kennt man, selbst bei heutigen Filmen kommt sowas noch vor. Also immer wieder interessant. Relativ intensiv fand ich die Szene mit der Vogelspinne, die auch, glaube ich, nichts für Arachnophobiker ist. Also die zeigt man ja schon eine ganze Weile da rumkriechen. Und da musste ich tatsächlich auch mal kurz recherchieren, ob eine Vogelspinne tatsächlich so tödlich ist, dass sie einen Menschen töten könnte. Und ich kann da sagen, nee, ist sie nicht. Also die kann, also wenn man nicht irgendwie überallergisch oder irgendwas reagiert, ist das eher vergleichbar mit einem Wespenstich. Und bei extremen Vogelspinnenvarianten kann das eben auch mal so ein bisschen Taubheits- oder Benommenheitsgefühle, Muskelkrämpfe verursachen, aber zum Tod führt das in der Regel nicht.
Nee, das ist richtig. Das wird in den Filmen oft ein bisschen übertrieben, was Spinnen betrifft. Okay, wenn das eine ganze Menge dieser Vogelspinnen wären, könnte ich mir das schon vorstellen. Aber was ich mir in dieser Szene auch jedes Mal frage, ist, wie ist die unter sein Bett Decke gekommen.
Ja, die hat man bestimmt dahingesetzt. Also man sieht ja vorher diesen Typen, der die in so einem kleinen Mini-Terrarium mitschleppt.
Und er hält die schon immer ganz weit weg von sich, ja, als wenn da so eine Atombombe
ist. Ja, vielleicht war die auch verstrahlt. Vielleicht war das das Geheimnis und deswegen tödlich gewesen wäre.
Wenn die Spinne ihn nämlich gebissen hätte, wäre er hinterher Spider-Man gewesen.
Steile Thesen, ja.
Spider-Bond.
Aber da hätte sich wirklich cooler gefunden, wenn man dann vielleicht irgendwie einen Skorpion geholt hätte. Also da weiß man ja, okay, ein Skorpionstich, der kann tatsächlich tödlich enden, aber Vogelspinne.
Aber auch nur die kleinen, glaube ich. Die großen habe ich immer gehört. Das sagt er, ich war das in einem Indiana Jones Film, wie jemand fragte, da wie irgendjemand in einem Film fragte mal, ist der groß? Ja, riesig. Dann ist das kein Problem. Das gibt so ganz kleine, die sollen wohl sehr giftig sein. Aber das Schlimmste wäre, wenn sie ihn da einen Frosch reingelegt haben, weil das giftigste Tier der Welt ist.
Ja, diese kleinen, bunten Dinger. Ja, genau.
Ja. Ja. Aber ich fand das auch fast schon ein bisschen gruselig, wie er die Spinne erlegt hat.
Oh ja, erstmal ja zermatscht mit... Ja,
mit seinem Pantoffel. Nochmal und nochmal und nochmal und nochmal.
Ja. Ich hoffe, die Putzfrau hatte danach nicht so einen riesen Ekel dann. Ja.
Es gab ja tatsächlich extra einen Spinnendompteur, hätte ich fast gesagt, einen Spinnen-Stuntman. Weil einmal ist das ja direkt auf seinem Arm, krabbelt die Spinne ja rum. Da hat dann dieser Stuntman das auf seinem Arm rumkrabbeln lassen. Und er fand das aber auch schon nicht so gut. Und die Aufnahme ist nichts geworden. Und dann mussten sie es nochmal machen. Und während man sieht, dass es Sean Connery ist, läuft die Spinne ja auf so einer Glasscheibe, was man ja auch sehr gut sehen kann, während er sich so ein bisschen bewegt und die Spinne irgendwie nicht, aber der Effekt war trotzdem ganz gut.
Ja, der ist okay gelungen. Also wie gesagt, das sind natürlich alles so handwerkliche Kniffs, die man früher problemlos benutzen konnte, ohne dass die aufgefallen sind. Also wie gesagt, das kreide ich so einem Film überhaupt nicht an, ganz im Gegenteil.
Nein.
Ich finde das immer super, wenn man solche Tricks dann entlarvt und sich früher gefragt hat, okay, wie hat man dies und jenes gemacht und das heute so offensichtlich ist, dass eben da mit Spiegeltricks gearbeitet wird oder eben teilweise Hintergründe ersetzt wurden durch irgendwie Bilder, so hochwertig ist, dass das einfach super ist, wenn dann im Hintergrund so Matte Paintings eingesetzt wurden. Also ich glaube, das hat man ja hier bei diesem Blick auf die Insel auch einmal gehabt.
Ja, ja, auch wenn man von oben runter guckt bei der Insel,
genau.
Da sieht man ja zwei Boote ankommen, die nicht echt sind. Und dann von der Insel aus unten. Aber wenn man nicht richtig hinguckt und genau guckt, dann sieht man das gar nicht. Und schon gar nicht, wenn das nicht in HD ist.
Ja, das ist einfach so sympathisch, ich mag sowas und deswegen,
ja,
es ist einfach irgendwie filmgeschichtlich auch für mich relevant, wie man früher Dinge umgesetzt hat, auch noch, wenn man weiter zurückgeht, also finde ich super. Ganz auffällig ist auch, dass anders als bei heutigen Filmen, bei diesem hier nicht ständig irgendeine Filmmusik lief, sondern ganz häufig einfach so die gerade aktuelle Ambiente läuft, also irgendwie Hintergrundgeräusche, die man auch aus dem Alltag kennt und teilweise dann eben Musik nur eingesetzt wurde, wenn es gerade dem Film irgendwie actionmäßig relevant war oder eben auch bei der erwähnten Tötungsszene der Spinne, dass dann quasi immer
genau. Ja, bei jedem Schlag nochmal.
Genau, ja, dann da irgendwie jemand aufs Klavier gehauen hat oder auf eine Trommel, ja, also das sind natürlich irgendwie Sachen, die ganz cool sind, ja.
Ja, das macht schon Spaß, den Film zu gucken, selbst wenn er total langweilig gewesen wäre, um alles zu sehen, was so, wie das damals funktioniert hat, ob das, wie die Umgebung ausgesehen hat, wie die Autos aufgesehen haben, aber der Film ist ja zusätzlich auch noch gut, also macht er natürlich doppelt so viel Spaß und er ist immerhin schon über 60 Jahre alt inzwischen und das ist schon für die Zeit her gar nicht schlecht gewesen, so wie das in dem Film ausgesehen hat.
Ja, heute wäre das ein ganz anderer Film, also würde man den Film 1:1 so machen, würde das heute jeder denken, hä, nimm doch ein Navi, weißt du, da gibt es ja auch diese Wegbeschreibung, so, sie müssen einmal hier und da und jenes und ja, früher musste man tatsächlich wirklich zuhören, sich Notizen machen oder sich auskennen oder durchfragen, also das erinnere ich mich auch noch, also mit meinem Opa Anfang der 2000er Jahre hatten wir auch kein Navi, da hat man irgendwo eine Zeitungsannonce gesehen, hat da angerufen, wenn man was haben wollte, Kleinanzeigen und hat sich dann einfach vor Ort durchgefragt, wo ist jene solche Straße oder man hat eine Straßenkarte gehabt, also das sind ja heute Sachen, die man sich überhaupt nicht mehr vorstellen kann. Ja,
ja, ich kann mir das schon vorstellen, ich habe ja damals auch schon auf meiner Arbeit musste ich ja jeden Tag zu einer anderen Stelle hinfahren. Und das fing immer damit an, der Tag, dass ich diesen komischen Straßenatlas durchgeblättert habe und die blöde von Seite zu Seite gefahren bin und dann immer Stück für Stück weiter und dann wieder geparkt und dann gucken auf dem Atlas, wo bist du jetzt gerade?
Ja.
Heute stellst du das Handy nach vorne oder hast sowieso ein Navi im Auto und hast überhaupt gar kein Thema mehr, irgendwo hinzufinden.
Ja, wenn man heutzutage, wenn ein Auto neben dir fährt und die Fensterscheibe runterkurbelt, dann denken vermutlich manche Leute schon, oh nein, ich werde gleich entführt, weißt du, wenn jemand nach dem Weg fragt.
Vor allen Dingen, wenn er noch kurbelt.
Genau, ja. Ja, aber nee, wie gesagt, das macht es einfach auch so für mich filmgeschichtlich einfach super interessant. Ja. Und deswegen freue ich mich auch auf die nächsten Filme schon, wie man dann auch tricktechnisch mit diesen typischen James-Bond-Gadgets vielleicht auch gearbeitet hat.
Auch die Technik überhaupt in der Zeit, wenn er da auf dem Flughafen ankommt und die Frau, die ihn da versucht zu fotografieren, der Fotoapparat, der war ja der ist einen halben Meter groß gewesen. Das musste sie ja mit beiden Händen festhalten. Alleine der Blitz war ja schon dreimal größer, wie heute ein Handy ist.
Ja, das war, glaube ich, einfach die nächste Evolutionsstufe nach diesen Dingern, die man aus so Wild West kennt, weißt du, wo noch so Schießpulver oben drin war, ja, was man anzünden musste.
Ja. Und stillhalten musst du natürlich, dass sich ja so und so viel
Sekunden 2 Minuten nicht bewegen, genau.
Ja.
Bis belichtet war, richtig, ja.
Auch die geheime Station, die sie da hatten, wo sie dieses geheime Bücherregal nach vorne klappt und dahinter diese Wahnsinnsfunkanlage ist.
Ja, ey, das ist so wunderbar. Also klar, Star Trek, so die TOS-Episoden, die stammen auch aus den späten 60ern und manches sah natürlich auch so, wenn man in diesen Fels da reinkommt, in diese Basis von Dr. No, das sieht natürlich auch von der Beleuchtung alles sehr nach Pappmaché und Freizeitpark aus, aber auf eben auch diese coole Art und Weise. Also es ist hochwertig produziert und es macht Spaß eben auch auf diese Details zu achten und dem Film trotzdem folgen zu können. Auch wenn es natürlich so ein paar Klischees sind und ich finde es gar nicht so extrem klischeebehaftet, wie ich es vielleicht befürchtet habe im Vorfeld. Ja, es gibt Frauenklischees, aber das muss man auch zeitgenössisch eben betrachten. Deswegen würde ich so einen Film nicht zerreißen oder ihn eben auch irgendwie ja, schlecht reden.
Nee, auf keinen Fall. Was ich auch spannend fand, bei seiner Dr. No gehört ja einer Geheimorganisation an, der GOFTA. Geheimorganisation für Terror, Erpressung oder Rache. Aber so heißt es nur in Deutsch.
Ja.
Und auch nur in diesem Film. In der Originalversion heißt es Spectre. Also die Special Executive for bla Terrorismen ist eigentlich dasselbe. Kommt später ja auch öfter vor. Und es gibt ja auch einen Film, der heißt Spectre. Und darum haben sie es wahrscheinlich auch irgendwann in Deutsch gelassen mit Spectre, weil es einfach zu häufig vorkommt, diese Organisation, der auch Dr. No angehörte. Aber wenn sie das ins Deutsche übersetzt hätten, Spectre, und genau wortwörtlich, dann hätte die Abkürzung Strdr gehießen. Darum hatten sie sich halt andere Abkürzungen ausgedacht, um da Göfter draus zu machen für diesen Film.
Ich dachte, man hätte das auf dem Schulhof so besprochen. Hey, so, hey, diese coole, böse Einheit da, so, Strdr, hast du davon schon mal gehört? Weißt du? Hätte jetzt nicht so ikonisch geklungen. Ja.
Was ich in diesem Film, was mir aufgefallen ist noch, dass Dr. Who, hätte ich fast gesagt, Dr. Who. Wenn ich mit Dr. anfange, dann geht das weiter mit Who und nicht mit No. Dr. Who, No. Nein, Dr. No ist ja eigentlich relativ kurz vorgekommen in diesem Film. Am Anfang sieht man ja immer nur, hört man nur seine Stimme, und wenn er auftaucht, ist er eigentlich auch schon so gut wie tot.
Ja, ich war auch beeindruckt davon, was der für einen riesigen Aufwand betreibt, nur um das amerikanische Raumfahrtprogramm zu stoppen. Also da nimmt er eine ganze Insel und macht irgendwie hier Atomtests und Versuchsreihen. Vielleicht wäre es einfach da cleverer gewesen, wenn er es einfach hätte zum Scheitern bringen wollen, dass er eine Rakete baut und Cape Canaveral in die Luft jagt. Keine Ahnung, also was so Antagonisten halt tun. Aber der hier betreibt ja wirklich eine Jahrzehnte oder wirklich eine sehr, sehr lange Forschung, um einfach das zu erreichen, was er erreichen will. Also ist natürlich ein bisschen hanebüchen an Haaren herbeigezogen, aber ist trotzdem.
Hat dabei noch seine Hände verloren.
Genau, ja, diese Metallarm, der auch so wirkt, als wäre er super stark, der spielt aber keine große Rolle mehr spielt und dann einfach in diesem Kühlwasser von diesem Reaktor dann versinkt. Auch sehr schnell, also der Endkampf, der Showdown, der ist relativ schnell auch abgefrühstückt.
Ja, das meine ich. Die essen einmal mit ihm, und wenn sie ihn dann wieder treffen, dann kommt schon fast der Kampf und er geht unter und fertig.
Genau. Er kann ja auch mit Hilfe dieses Anzugs, den er dann einem anderen vorher geklaut hat, problemlos da eindringen. Weißt du, er steht noch wie so ein Trottel erst hinten, wird dann von Dr. No noch drauf hingewiesen, so, hey, was machen Sie da? Gehen Sie mal auf Ihre Posten, weißt du, ohne dass da jemand irgendwie auch ein bisschen das irgendwie komisch findet.
Und er geht dann los und ja, will ich auch gemeint haben, dass du da hingehst jetzt. Und dass der daneben ihm stand, der stand ja in so einem aufgeblasenen Anzug da, der sah so ein bisschen aus wie ein Michelin-Männchen. Genau. Die hatten alle, war das so hautanliegend, und bei ihm war das irgendwie so aufgeblasen.
Ich glaube, der war schon ein bisschen lange am Reaktor dran. Weißt du?
Ja, der hat schon geglüht, ja. Ich fand auch seine Zelle sehr spannend, als die als sie Bond eingeschlossen haben und er ist da oben anfasst und das elektrisch aufgeladen ist, damit er nicht durch die Lüftung entkommen kann.
Ja.
Aber er schubst da einmal mit dem Ärmel gegen und dann geht das.
Ja, es wirkt irgendwie wie so ein dünnes Billo-Plash, weißt du, bei Wish bestellt. Das ist auch nicht verschraubt, das kann man einfach so rausboxen mit zwei Schlägen. Also auf Sicherheit wurde ja gar nicht so viel Wert gelegt. Vielleicht hat man nicht damit gerechnet, dass wirklich jemand mal in diese Zelle irgendwo kommt, aber ja, auch der Schacht ist natürlich so groß, dass da einfach problemlos jemand durchkriechen kann.
Ist dir die Geräusche aufgefallen, die da drinne waren? Manchmal so ganz komische, so quing. So, als wenn da gleich ein UFO vorbeikommt.
Der fand ich auch spannend.
Der Soundtechniker, hat erzählt, die mussten sie ja damals alle Geräusche von Hand machen. Die hatten ja keine Soundbibliothek wie heute oder die könnten irgendwas mit dem Computer machen. Die mussten ja alles von Hand machen. Und dann hatte er mal auf so ein Metall gehauen und das hat dieses Geräusch gemacht. Und das fand er so cool, dass er es unbedingt einbauen wollte, auch wenn es überhaupt keinen Sinn ergibt.
Ja, wo ich natürlich auch mal drauf achten werde, ob das halt jemals in der James-Bond-Reihe vorkommt, dass der Wilhelm-Schrei oder sowas zu hören ist. Also
da werde ich mal drauf achten. Genau. Ja. Ja, als er da oben durchgeht, da hat er natürlich auch Pech gehabt, dass irgendjemand die Klospülung betätigt hat und dann einmal das Wasser vorbeikam.
Ja, fand ich auch super, dass das alles in einem Schacht ist, quasi Lüftungsschacht und quasi Abwasser für die Toilette.
Die Festung da in seinem Berg sah drinnen sehr stilvoll eingerichtet aus. Das war alles eine Mischung aus modern und alten historischen Möbeln. Das sah sehr interessant aus.
Ja, und Felswänden, ja, also erst so Sci-Fi-mäßig ein bisschen. Also, wie gesagt, könnte 1:1 bei frühem Star Trek vorgekommen sein und hätte ich auch da abgekauft. Und also sieht großartig aus.
Was ich auch lustig fand, als Dr. No sie da durchgeführt hat, da gehen sie ja an so einem Gemälde vorbei und Bond bleibt einmal stehen und guckt so ein bisschen auf das Gemälde mit einem komischen Gesicht und geht dann weiter.
Ja.
Und ich habe erst hinterher gelesen, das ist ein Gemälde, was in der, also in, jetzt in, damals in der wirklichen Welt gerade gestohlen wurde. Das ein Goya-Gemälde, ein sehr wertvolles Gemälde. Und ach so, das haben okay. sie dann da eingebaut, so als wenn Dr. No das geklaut hätte.
Ah ja, okay.
Und deswegen spannend. Guckt er dahin, huch, hier ist das.
Er ist also nicht nur jemand, der irgendwie hier Forschung betreibt, sondern der stiehlt auch Gemälde. Okay, so einer ist das also. Okay. So ja, einer war das. Ja.
Genau. Ja, und was, aber das war ja auch ein Kernreaktor da, der zum Schluss in die Luft geflogen ist, was aber auch irgendwie keinerlei Bedeutung hatte für die Gegend hinterher.
Ja, aber der Reaktor, der sah auch aus wie so ein Schwimmbecken oder so ein Whirlpool. Ja. Ein bisschen mit so einem Glas-Aquarium, das man so reingetunkt hat, was in der Mitte irgendwie eine Glühbirne hatte und geleuchtet hat. Also ja, sah irgendwie super spannend aus. Aber natürlich, heute weiß man, wie ein Kernreaktor aussieht aus moderneren Filmen oder man hat sowas in den Nachrichten schon mal gesehen. Aber für früheres Publikum hat man das ja abgekauft. Okay, das ist ein Kernreaktor, weißt du, Leute wussten ja nicht, wie ein Kernreaktor aussieht, weißt du, aber ja, so sieht ein Kernreaktor aus, zumindest ja,
das
damals.
Das ist toll, es gibt da so 4-5 Stationen, wo ganz groß in riesigen Buchstaben drüber steht, was es bedeutet. Vor jedem steht einer, ja. der einen Knopf drückt und dann sagt, ja, hier ist alles in Ordnung. Und dann lesen sie das nächste Schild vor, ja, hier ist auch alles in Ordnung.
Dass das auch im selben Raum ist, dieses Planschbecken, weißt du, wo das drinsteckt, wo alle Leute sich aufhalten, dass das irgendwie nicht irgendwie nochmal abgeschottet ist mit meterdick Stein oder Blei verkleidet. Nö, das ist einfach derselbe Raum.
Das ist ja nicht so wichtig, sie haben ja ihre Waschstraße.
Genau, richtig.
Da muss nach Feierabend jeder einmal durch. Ja. Oh ja, Feierabend, ich gehe in die Waschstraße.
Ja. Nee, also das ist einfach mega charmant. Also irgendwie, ja. Ich hatte an dem Film deutlich mehr Spaß, als ich es am Anfang gedacht hätte. Vor allem hat mich das wirklich doch positiv zurückgelassen. Also nicht auf die Art, dass ich jetzt vielleicht teilweise im Vorfeld dachte, James-Bond-Reihe, da muss man sich jetzt irgendwie vielleicht durchquälen so ein bisschen und Frank wird das einfach die ganze Zeit so hypen und ich bin dann der Antagonist und werde dann irgendwie zerrissen in den Social Media dafür. Aber nee, ich glaube, ich bin heute ganz gut davon gekommen. Mal gucken, wie sich das in Zukunft entwickeln wird.
Ja, der nächste Teil geht tatsächlich in eine ganz andere Richtung, als du dir jetzt, glaube ich, vorstellen kannst. Der ist ein bisschen sehr anders wie dieser hier, aber ich will mal nichts sagen. Aber was mir noch aufgefallen ist gerade, der Schluss von dem Film war so, da könnte man, glaube ich, mindestens 10, 15 Bond-Enden zusammenstellen, die genauso enden wie dieser hier, dass halt mit der Dame dieses Films zusammen ist und sie abgeschleppt werden sollen oder sonst was und sie dann lieber, bevor sie in Rettung gerettet werden, lieber alleine irgendwo rumtreiben oder sonst irgendwo sind, um ihre Guppi-Lippen aufeinander zu drücken.
Ja, gut, das ist ja auch eine Sache, die wirklich auch später hier vorkommt. Ich meine, das nicht bei GoldenEye habe ich zumindest auch irgendwie sowas dunkel in Erinnerung, aber muss man da nochmal genauer drauf schauen. Irgendwo habe ich das natürlich schon mal gesehen, dass man am Ende irgendwie allein sein will dann nochmal, aber wie gesagt, ich habe immer mal auch einzelne Szenen von anderen Bonds gesehen, unter anderem auch hier diesen Eisenbeiß-Typ, aber wann das dann auftaucht und ob ich mich dann nochmal dran erinnern werde. Irgendwann sind die auch mal auf einer Raumstation, Moonraker, glaube ich, oder so. Aber auch da habe ich nur Einzelszenen mal in Erinnerung.
Ja, das dauert noch ein bisschen. Das sind noch 10 Filme oder so.
Ja, also irgendwann nächstes Jahr. Ja. Je nachdem, wie flott wir hier mit durchkommen.
Mal gucken, was kommt, ja. Ja, sonst habe ich eigentlich alles gesagt, was mir einfiel zu diesem Thema. Eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt, wenn man die Geschichte, wie es zu diesem Film gekommen ist, die Vorgeschichte und sowas ganz genau auseinandernehmen würde und auf jedes Detail eingehen würde, dann wären wir noch eine Stunde dabei. Aber wir machen das ja nur relativ grob. So ein paar Fakten sind natürlich immer ganz interessant, aber
ja, der Retrocast ist ja auch kein Trivia-Podcast, also eher ein Meinungspodcast, der unterhalten soll. Und ich denke mal, das haben wir zumindest mit dieser Folge hier auch wieder erreicht.
Wir haben uns gut unterhalten, ja.
Genau. Und hat auf jeden Fall mir Spaß bereitet. Also nach diesem Film bin ich auf jeden Fall nicht so weit irgendwie so gedaunt oder weißt du, so, wo ich denke so, der nächste Film, ach scheiße, weißt du. Also bin positiv angetan, jetzt auch mit dir dann die nächsten Filme zu besprechen. Sehr neugierig, aufgeschlossen und glaube, wir werden noch ganz viel Spaß damit haben, aber mit Sicherheit auch das ein oder andere mal irgendwie ein bisschen diskutieren.
Ja, es kommen noch so ein paar Sachen, wo du während der Film, nicht so viele, aber es gibt so ein paar Folgen, da denkst du denn während des Guckens, nee, das meinen die jetzt nicht wirklich.
Ich glaube, das sind auch die Sachen, wo ich mich am meisten drauf freue.
Ja. Nee, da kommen noch ein paar sehr erstaunliche Sachen. Und der nächste Teil hat immerhin schon das doppelte Budget vom ersten Teil.
2 Millionen, wow. Ja.
Ja.
Ja, der nächste wird ja sein, Liebesgrüße aus Moskau, wenn ich der genau. Wikipedia glauben darf.
From Russia with love.
Bin gespannt. Vielen Dank, Frank, hat mir sehr viel Spaß bereitet und an der Stelle vielen Dank an alle anderen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.